Willkommen zurück zur zweiten Folge des Seminars. In der ersten Folge haben wir uns mit dem Thema des pornografischen Gehirns beschäftigt, was Lust und Pornografie mit unserem Gehirn angestellt haben. Dieses Problem zu erkennen ist wichtig, um eine Lösung zu finden. Und offen gesagt ist dies für die meisten Männer ein Problem, das sie nicht alleine bewältigen können. Und wenn man sich mit dem Problem auseinandersetzt, wenn man endlich sagt, ich habe wirklich ein Problem, ich bin bei dieser Sache machtlos, dann ist das der erste Schritt zur Lösung. Wenn man sich das eingesteht und sagt, naja, habe ich mir ein ganzes Jahr lang keine Pornografie im Internet angesehen? Habe ich einen ganzen Monat lang kein Bild wirklich begehrt und nicht mehr als eine Millisekunde damit verbracht, mich darauf zu konzentrieren? Selbst die wenigen Männer, die das hier ansehen und keine Pornos konsumieren, sind in unserer Kultur einem ständigen Angriff ausgesetzt, sei es online, auf dem Computer oder in der Schlange im Supermarkt oder auf Werbetafeln oder wo auch immer. Und solange ich nicht sagen kann, dass ich in der Lage bin, mich in dieser gefallenen Welt mit dem Geist Christi, mit diesen Dingen auseinanderzusetzen, solange ich nicht sagen kann, dass ich wirklich die Reinheit Christi habe, habe ich immer noch ein Problem zu überwinden. Und das betrifft so ziemlich alle Männer. Zu Beginn dieser Folge möchte ich dort ansetzen, wo wir alle beginnen und enden müssen, wenn es um dieses Thema geht. Lasst uns wieder gemeinsam beten. Vater im Himmel, wir kommen vor dich und bitten dich noch einmal, dass der Heilige Geist zu uns spricht. Manchmal wissen wir nicht einmal, was wir hören müssen, aber du weißt es. Und so bete ich, dass du diese Worte, ob hörbar oder unhörbar, tief in unsere Herzen eindringen lässt, damit wir bei dir wahre Heilung finden. In Jesu Namen. Amen. Ich liebe diese Aussage. Wenn du glaubst, dass du nicht in sexuelle Sünde fallen kannst, dann bist du frommer als David, stärker als Simson und weiser als Salomo. Noch einmal, das ist etwas, das alle Männer betrifft. Wir wollen uns nicht einfach davor verstecken und sagen, nun für einige ist es ein Problem, aber ich muss nicht wirklich darüber nachdenken. Diese drei Männer hatten alle mit demselben Problem zu kämpfen und sie haben das Problem heruntergespielt, indem sie einfach sagt, naja, jeder tut es, jeder in der Gemeinde tut es und ich bin nicht so schlimm wie sie. Ich sage euch etwas sehr Ernstes. Es wird an jedem Tag viele geben, sagte Jesus in Matthäus 7, die sagen werden, Herr, Herr, haben wir nicht dein Werk getan? Und er wird sagen, ich habe euch nie gekannt. Hinweg von mir, ihr, die ihr die Gesetzlosigkeit tut. Der Weg ins Verderben ist sehr breit. Einfach auf die Schwere des Problems bei anderen zu verweisen und zu sagen, naja, für mich ist das Problem nicht so groß. Also in der Hackordnung der moralischen Probleme in meinem Leben stehe ich hier und ich setze mir andere Menschen als meinen Maßstab. Das ist sehr unklug. Wir dürfen nur auf Christus als unseren Maßstab schauen, damit wir zum Maß der Fülle des Christus heranwachsen können. Schaut also nicht auf sie, sagt nicht, wenigstens bin ich nicht so schlimm, wenigstens bin ich nicht süchtig. Schauen wir in die Bibel, denn die Bibel spricht über Pornografie. Das griechische Wort ist Porneia, ein interessantes griechisches Wort. Porneia, das gewöhnlich mit Unzucht oder Hurerei übersetzt wird. In Matthäus 15, Vers 19 steht, dass Porneia aus dem Herzen kommt. Und Jesus lehrte in Matthäus 5, dass man Porneia sogar in Gedanken praktizieren kann, indem man eine Frau begehrt, die nicht die eigene Frau ist. Das ist Ehebruch. In 1. Korinther 6, Vers 18 steht, dass wir vor Porneia fliehen sollen. 1. Korinther 6, Vers 18 sagt auch, dass man sich gegen seinen eigenen Körper versündigt, wenn man Porneia praktiziert, wie wir in der ersten Folge gesehen haben. Sexuelle Sünde ist Selbstmissbrauch. In 1. Thessalonicher 4, Vers 3 steht, dass wir uns völlig von Porneia enthalten sollen. Offenbarung 9, Vers 21. Zu denjenigen, die am Ende die Plagen empfangen, gehören unter anderem diejenigen, die Unzucht verüben oder Hurer, wie es auch oft heißt. Offenbarung 17 und 18 beziehen sich auf Porneia als Analogie zur Identifizierung der falschen Religion Babylons, wie sie in den letzten Tagen genannt wird. Was für eine passende Analogie. Porneia bedeutet Unzucht, bedeutet Ehebruch und sexuelle Ungehörigkeit und Untreue. Das ist es, was der Teufel in den letzten Tagen tut, und doch praktiziert die Mehrheit der Menschen diese Dinge nicht notwendigerweise buchstäblich real als Ehebruch mit einer anderen Person, sondern Ehebruch im Herzen, wie Jesus sagte. Und dieser Plan, die Menschen auf diese Weise gefangen zu nehmen, ist offen gesagt schon seit Jahrtausenden ein absichtlicher Plan des Feindes der Seelen. Wenn man zu 4. Mose 25 zurückgeht, findet man die Israeliten direkt an den Grenzen von Kanaan. Wir werden gleich über das himmlische Kanaan sprechen, direkt an den Grenzen von Kanaan. Was versuchte der Teufel hier zu tun? Nun, er versuchte Bileam dazu zu bringen, die Israeliten zu verfluchen. Balak, der König, beauftragte Bileam und sagte, er solle die Israeliten verfluchen. Funktionierte es? Nein, er segnete sie dreimal. Und was passierte dann als nächstes? Der Teufel konnte sie auf diese Weise nicht erwischen, also bringt er seine Trumpfkarte ins Spiel, wenn man so will, und sagt, bringt diese moabitischen Frauen dazu. Diese moabitischen Frauen werden die Israeliten zur Sünde verführen und genau das passierte. Der Angriffsplan funktionierte perfekt. Die Israeliten beginnen sexuelle Unmoral mit den moabitischen Frauen. Hört euch nur diese Vorhersage an. Sie kommen aus dem Jahr 1887 und stammen aus einer christlichen Zeitschrift namens Review and Herald. Derselbe Satan arbeitet jetzt, hier geht es um die Szene an den Grenzen Kanaans, derselbe Satan arbeitet jetzt daran, das Volk zu schwächen und zu zerstören, das sich gerade an den Grenzen des himmlischen Kanaan befindet. Satan weiß, dass seine Zeit gekommen ist. Ihm bleibt nur noch wenig Zeit, um zu wirken, und er wird mit ungeheurer Kraft daran arbeiten, das Volk Gottes anhand ihrer schwächsten Charaktereigenschaften zu verführen. Es wird was geben? Frauen, die zu Verführerinnen werden und sich alle Mühe geben, um die Aufmerksamkeit der Männer zu erregen und für sich zu gewinnen. Passiert nicht heute in unserer Zeit genau das? Wie sehr erfüllt sich diese Aussage von 1887 heute im Jahr 2014? Wir blicken in eine Welt, wo es Frauen gibt, die Verführerinnen sind. Seht euch um, sie kommen überall auf euch zu. Ihr ruft eure E-Mail auf, um die Werbung erscheint, oder ihr lest die Nachrichten auf dem Computer und denkt, das wollte ich nicht sehen. Der Teufel versucht, sich in den letzten Tagen Zugang zu Gottes Volk zu verschaffen. Ich sage euch, dahinter steckt eine Geschichte. Was seit 1887 geschichtlich geschah, ist absolut faszinierend. Ich möchte euch einen Mann namens Alfred Kinsey vorstellen. Alfred Kinsey ist der Begründer der sexuellen Revolution in den 1960er Jahren. Er ist der Autor zweier Bücher aus den Jahren 1948 und 1953, die den Grundstein für die sexuelle Revolution in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts legten. Seine Bücher hießen Das sexuelle Verhalten des Mannes und Das sexuelle Verhalten der Frau. Sie waren auch als Kinsey Report bekannt. Nun, Kinsey praktizierte die Dinge, die er predigte. Er vereinbarte mit seiner Frau, sexuelle Promiskuität und Homosexualität außerhalb ihrer Ehe zu praktizieren. Er war der wichtigste Vertreter der Normalisierung eines unmoralischen Sexualverhaltens. Seine sogenannten Forschungen als Sexualwissenschaftler umfassten entwürdigende Praktiken, die weit über das hinausgehen, was ich überhaupt erwähnen werde. Ich wünschte, ich hätte nie von ihnen gehört. Ich werde sie überhaupt nicht erwähnen, aber dieser Prediger der sexuellen Befreiung starb in jungen Jahren. Und nun ratet mal, wer Kinseys Material studierte. Nun, kein anderer als Hugh Hefner. Ihr kennt ihn vielleicht als den Gründer des Playboy, der die Pornobewegung in Amerika eroberte, die heute mit der Internetpornografie ihren Höhepunkt erreicht hat und das Leben der Menschen völlig beherrscht. Hugh Hefner machte eine interessante Aussage. Er las Kinsey und sagte, ich werde Kinseys Förderer. Das heißt, ich werde Kinseys Theorien, die er in seinem Buch niederschrieb, übernehmen und sie in Form von unzüchtigen Bildern veröffentlichen, die jetzt als Playboy bekannt sind. Und das führte, wie wir wissen, noch zu viel mehr. Wie ihr hier seht, ist Kinsey für die heutige Bewegung der Pornografie und der sexuellen Unmoral, also für die sexuelle Revolution, das, was Charles Darwin für die Evolutionstheorie ist. Ich habe das auf die Leinwand gebracht, um die Bedeutung dieses Mannes in dieser historischen Bewegung zu verdeutlichen. Jeder weiß, dass Charles Darwin der Begründer der Evolutionstheorie ist, wie wir sie heute kennen. Und jeder weiß auch, dass die Evolutionstheorie aus christlicher Sicht die Existenz Gottes leugnet. Wo also die Evolutionstheorie den Schöpfer leugnet, entwertet Kinseys Lehre das Geschaffene. Der Darwinismus leugnet den Schöpfer, der Kinseyismus entwertet das Geschaffene. Und beide, sowohl der Darwinismus als auch der Kinseyismus, macht uns zu bloßen Tieren. Wir sind nur hochentwickelte Tiere, sagte Charles Darwin richtig. Und Kinsey sagte, weißt du was, wir können uns einfach so verhalten wie sie. Wir können jede Form der sexuellen Unmoral ausüben. Es gibt keine Moral in der Sexualität, sagte er. Macht einfach, was ihr wollt. Und das ist nach seinen absurden Theorien angemessen und gesund. Es geht also nicht darum, das Geschaffene zu entwürdigen und den Schöpfer zu verleugnen, sondern wir haben es mit einem buchstäblichen Wir sind nur Tiere zu tun. Und genau das war Satans Botschaft von Anfang an, nicht wahr? Er will das Bild Gottes im Menschen entwerten, weil Gott uns als sein Ebenbild schuf. Wenn die Menschen dann einen Christen betrachten, wenn sie jemanden mit Freude und Frieden in ihrem Leben sehen, ihre Freundlichkeit, Gnade und Überwindung der Sünde und Heiligkeit sehen, dann sehen sie Christus in mir. Die Hoffnung der Herrlichkeit, richtig? Satan will das nicht, dass Christus offenbart wird. Er will das Bild Gottes im Menschen entwerten, anstatt Gott zu erlauben, sein Bild im Menschen neu zu schaffen. Genau das ist in der Geschichte geschehen. Und heute sehen wir es, die Erfüllung von Kinseys Träumen überall um uns herum, direkt an der Grenze des himmlischen Kanaan. Ist das nicht ein ziemlich teuflischer Plan? Es ist für uns emotional relativ gefahrlos, einen Blick in die Geschichte zu werfen und zu beschreiben, wie dies in unserer Kultur geschah. Aber wir werden jetzt an einen Ort gehen, der für euch nicht so angenehm sein wird. Lasst uns über eure Geschichte sprechen. Denn um dem Problem der sexuellen Begierde wirklich auf den Grund zu gehen, müssen wir uns selbst in einem neuen Licht sehen. Dafür ist es nötig, dass ihr euch emotional an einen Ort begebt, an den ihr vielleicht noch nie gegangen seid. Aber lasst mich diese Frage stellen. Hat das, was ihr bisher getan habt, funktioniert, um die Lust zu überwinden, oder seid ihr immer noch ein Sklave der Lust? Fixieren sich die Augen einfach und du kannst gar nicht anders, als dich auf diese Praktiken einzulassen? Wenn das, was ihr bisher getan habt, nicht funktioniert, versucht heute mal etwas anderes mit mir auszuprobieren. Seid bereit, dorthin zu gehen. Seid bereit, mit Gott in die Tiefe zu gehen. Es ist die Geschichte so ziemlich jeden Mannes und sie geht ungefähr so. Vielleicht habt ihr euch schon lange keine Pornografie mehr angeschaut. Vielleicht war es Anfang des Jahres, vielleicht war es diesen Monat oder vielleicht ist es für euch eine wöchentliche Sache. Aber vielleicht schaut ihr euch nicht einmal Online-Pornos an, aber die Lust und die entwürdigende Praktiken sind für die große Mehrheit, also fast alle Männer, immer noch da. Lasst uns also eure Geschichte erzählen. Da stehen wir heute. Jetzt wollen wir zurückgehen. Ganz gleich, wie häufig ihr es tut, ob täglich, wöchentlich, monatlich oder jährlich. Ihr könnt keine 2- bis 5-jährige Periode in eurem Leben vorweisen, in der ihr völlig frei von Pornografie oder Masturbation wart. Ihr habt so oft bereut, viele Male um den Sieg gebeten, aber ihr kehrt mit Augen, mit Gedanken und Handlung immer wieder zu den alten Gewohnheiten zurück. Ihr betet, ihr lest in der Bibel, ihr gebt euch wirklich Mühe, aber ihr habt den Sieg noch nicht errungen. Aber eure Geschichte reicht eigentlich noch ein bisschen weiter zurück als bis zu diesem gegenwärtigen Kampf. Sie geht zurück auf die ursprünglich erhaltene Schablone zurück, auf das erste Muster, was Sexualität ist, wie man Sexualität betrachtet. Das habt ihr wahrscheinlich in der Mittelstufe gelernt, stimmt's? Anstatt durch die Erklärung des eigenen Vaters etwas über Sexualität zu lernen, hat man es von Narren gelernt, denn in den Sprüchen steht, dass die Torheit im Herzen des Kindes steckt. Sprüche 22, Vers 15. Und ihr habt gelernt, was es mit der Sexualität auf sich hat und in eurer Psyche eine Schablone heruntergeladen, wie ihr Mädchen, Frauen und Sexualität seht. Und das ist äußerst unreif und äußerst falsch. Denkt nur an Sätze, die in der Mittelschule die Runde machten. Die ist heiß, stimmt's? Oder wir haben rumgefummelt und so weiter. Es wird zu einer Situation, in der sie zu einem Objekt gemacht wird und sie konsumiert wird. Aber nicht nur das. Wahrscheinlich habt ihr zu dieser Zeit auch die erste Sportzeitschrift mit Bademode in die Hände bekommen oder eine Victoria's Secret Zeitschrift oder vielleicht sogar ein Pornoheft. Wenn ihr jünger seid, waren es in diesen frühen Stadien wahrscheinlich Online-Pornos. Die Forschung hat herausgefunden, dass die heutigen jungen Erwachsenen, beispielsweise Studenten im College-Alter, zum ersten Mal noch bevor sie 12 waren, mit Pornografie in Berührung kamen. Und die heutigen Highschool-Schüler, die 16-Jährigen von heute, wurden vor dem 9. Lebensjahr damit konfrontiert. Wir haben es also mit einem sehr, sehr frühen Kontakt zu tun, die unsere Auffassung von Sexualität geprägt hat. Das ist ein Teil der Geschichte fast aller Männer. Was habt ihr also in diesem entscheidenden Zeitfenster der Entwicklung, des Verstehens und der Aneignung eines Weltbildes über Sexualität gelernt? Ungefähr zwischen dem 10. und 15. Lebensjahr habt ihr euch eine Weltanschauung angeeignet, die sich auf den Rest deines Lebens auswirkt. Darauf, wie ihr Frauen und deren sexuelle Attraktivität seht. Ehrlich gesagt, leben die meisten Männer heute immer noch mit dieser verdorbenen Einstellung eines 15-Jährigen von Sexualität. Wir wissen gar nicht, wie wir das anders sehen sollen. Wir wissen es nicht, denn wir waren einer Situation ausgesetzt, in der alles, was wir in der Jugendkultur um uns herum hörten, mit dem Lustwert, das ein Mädchen uns verschaffen kann, zu tun hatte. In der Mittel- und Oberstufe wird nicht über den spirituellen Wert von Frauen gesprochen oder über Ehe und Reinheit nachgedacht. Das sind in dieser Kultur der Narren sehr unwahrscheinliche Gesprächsthemen. Jeder von uns war einer von ihnen. Junge, Junge, ich wünschte, ich könnte mehr als einmal zurückgehen und einiges davon ungeschehen machen. Aber Gott kann es rückgängig machen. Er wird eure Geschichte heute neu erzählen. Aber lasst uns die Geschichte weitererzählen. Sie geht weiter. Wenn man erwachsen wird, hat man immer noch diese jugendliche Sicht über Sexualität. Und das hat euch eine Vorstellung von Männlichkeit gegeben. Anstatt eine wahre Männlichkeit zu haben, bei der es meine Aufgabe ist, Reinheit zu bewahren, zu schützen, zu bewachen, eine Verantwortung zu übernehmen, zu führen, samt eines wohlwollenden Sorgens um das Wohlergehen der Frauen. Dazu rief Gott Adam auf, als er sagte, Adam, übernimm die Herrschaft über den Planeten, den ich gerade erschaffen habe. Herrschaft. Und was haben wir getan? Wir sind von der Herrschaft zur Dominanz übergegangen, zu einer gefälschten Männlichkeit. Wir sind von der Fürsorge zum Konsum von Frauen übergegangen. Wir sind vom Schutz zur Pornografie übergegangen. Wir sind von der Selbstaufopferung zur Selbstsucht übergegangen. Und es war nicht nur die jungen Kultur in der Mittelschule. Von klein auf ist das die gesamte Kultur um uns herum. Alles, was wir sehen, bombardiert Männer damit, sich mit Frauen auf einer ausschließlich visuellen, sexuellen Ebene zu beschäftigen. Und das muss rückgängig gemacht werden. Und es bedarf eines Wunders. Denn heute heften sich die Augen auf diese sexy Frau. Sie erscheint auf dem Bildschirm, auf dem Plakat, in der Zeitschrift. Vielleicht hat das gar nichts mit Pornografie zu tun, sondern sie ist einfach nur attraktiv. Und wisst ihr was? Die Augen nehmen das auf. Und der Mann hat eine tatsächliche Erfahrung mit ihr. Keine Beziehung. Das ist völlig losgelöst von dem, wie Gott es geplant hat. Gott wollte, dass diese Erfahrung zwischen Mann und Frau stattfindet. Aber hier ist es von der Realität abgekoppelt. Und er besitzt einfach dieses Bild, nimmt es in sich auf und macht eine Erfahrung. Es ist eine passive Erfahrung, es ist ein einseitiges Erlebnis, aber physiologisch und neurologisch ist es immer noch eine sehr reale Erfahrung, auch wenn sie nicht echt ist. Und da befinden wir uns. Doch Sexualität wird dann nur noch durch die Linse der erlebten sexuellen Empfindung interpretiert und betrachtet. Das Vergnügen selbst steht dann im Mittelpunkt und nicht mehr die Beziehung, die Ehe, der diese Empfindung und Freude dienen sollten. So, meine Herren, wurdet ihr sexuell programmiert. So gut wie jeder von uns in dieser Kultur. Und wisst ihr, der Teufel hat euch auch zur richtigen Zeit erwischt. Wenn man bedenkt, in welcher Entwicklungsphase ihr damals wart, im Alter von 10 bis 15 Jahren, denn unser limbisches System ist ab 12 Jahren voll entwickelt. Das limbische System ist der Ort, an dem man diese Freuden, Triebe und Emotionen hat. Das Ding spielt verrückt, es steht in Flammen. Aber wisst ihr, was nicht brennt? Der präfrontale Kortex ist erst in den späten 20ern oder sogar erst mit 30 voll entwickelt. Und was für ein teuflischer Plan. Er lädt diese Schablone in die Köpfe junger Männer, in die Köpfe von Jungen herunter, wenn sie noch nicht bereit dafür sind. Wenn sie die Führung eines liebenden Vaters brauchen, der mit ihnen über Sexualität spricht, viel mehr als ihre Freunde es tun werden. Doch das passierte nicht so. Hier stehen wir nun und die Geschichte geht weiter. Der Feind spielte nicht fair, als ihr jung wart. Er erwischte euch, als eure Abwehr schwach war. Aber lasst uns jetzt weitergehen als das Alter von 12 Jahren. Lasst uns an den Punkt kommen, an dem ihr jetzt seid. Und jetzt habt ihr mit diesem Thema aus eurer Kindheit zu tun. Und damit meine ich nicht nur die unangemessene Prägung des Gehirns durch die Sexualität. Ich möchte über echte Probleme aus eurer Kindheit sprechen. Und ich weiß, dass wir Männer nicht oft über solche Dinge sprechen. Es ist einfach zu gefühlsduselig. Bleibt mir weg mit diesen emotionalen Sachen. Aber ich sage euch etwas. Es gibt wahrscheinlich drei Dinge, und das wird für euch sehr real sein, und erlaubt Gott, in diese Ecken eures Herzens zu gehen. Wahrscheinlich gibt es drei Dinge, die ihr als Kind nicht genug bekommen habt. Es gibt wahrscheinlich drei Dinge, die euch heute noch beeinflussen. Also, wer ihr seid, wie ihr euch heute verhaltet, wie ihr denkt und all diese Dinge. Das Erste, ihr habt wahrscheinlich nicht die Liebe, Führung und Ermutigung, die ihr brauchtet, von eurem Vater bekommen. Die meisten Männer haben in diesem Bereich einfach Schwierigkeiten. In der Tat hat Dr. T. Roberts bei der Beratung von Pornosüchtigen herausgefunden, dass sage und schreibe 98% der Männer, die wegen Pornosucht eine Beratung aufsuchen, mit ernsthaften Unsicherheiten in ihrem Leben kämpfen, mit erheblichen Unsicherheiten. Das bedeutet, dass wir keine Bestätigung erhielten, dass wir nicht gestärkt wurden und kein Selbstvertrauen in diesen frühen Jahren gewonnen haben. Und so laufen wir jetzt als erwachsene Männer mit einem wirklich zerbrechlichen Ego herum. Wir geben uns außen hin tough, aber in Wirklichkeit haben viele Männer große Angst. Angst davor, nicht akzeptiert, bewundert und respektiert zu werden von Gleichaltrigen, von anderen Männern oder von wem auch immer. Angst, nicht zu genügen. Einfach die Angst, ein Versager zu sein. Wir definieren uns also über unsere Leistung und das führt dazu, dass wir sehr, sehr gestresst oder deprimiert sind. Wenn wir ständig Leistung erbringen müssen, um das Gefühl zu haben, dass wir jemand sind, werden wir ausgebrannt sein. Wir werden so gestresst sein oder wir werden das Gefühl haben, dass wir wieder einmal Mist gebaut haben und wir fühlen uns einfach schlecht und deprimiert. Und das ist die Folge davon. Aber nicht nur das. Ich möchte euch die Geschichte eines jungen Mannes erzählen, der Ehebruch beginnt. Wahrscheinlich der berühmteste Ehebrecher der Geschichte, König David. Wenn man in König Davids Familiengeschichte zurückblickt, gab es ein interessantes Ereignis, das ihn geprägt und ernsthaft geschädigt haben könnte. Oder es könnte ein anderes Ereignis in seiner Kindheit widerspiegeln. Erinnert ihr euch, als Samuel kam und den neuen König salben wollte? Und er kommt in Isais Haus und Isai, Davids Vater, stellt alle Brüder, alle jungen Männer der Familie auf. Wer ist nicht zu dieser ganzen Aufstellung eingeladen? David ist nicht dabei, stimmt's? Isai sagt, weißt du was, er wird nicht würdig sein, auch hierher zu kommen. Das Wort, das er benutzte, um David zu beschreiben, war Katan, ein hebräisches Wort, Q-A-T-A-N. Der Katan hütet die Schafe. Das ist ein interessantes hebräisches Wort, denn es kann einfach der Jüngste bedeuten. Aber wisst ihr, was dieses Wort auch bedeutet? Der Unbedeutende, der Unwichtige. David wurde also nicht für würdig befunden, in die Reihe der potenziellen Könige Israels aufgenommen zu werden. Und so hatte er vielleicht eine ernste Wunde in seinem Leben und erhielt diese Bestätigung nicht. Er erhielt diese Stärkung von seinem Vater nicht, sodass er die Welt mit Zuversicht und ohne Stress oder Depression angehen konnte. Die zweite Sache, mit der ihr vielleicht zu kämpfen habt, wenn ihr heute mit Pornografie und Lust zu kämpfen habt, ist nicht nur ein Mangel an Bestätigung, sondern manchmal auch tatsächliche Wunden aus unserer Kindheit, die in unserem Inneren einen tiefen Schmerz verursachen. Wir ignorieren die Wunden, wir ignorieren den Schmerz, wir verleugnen ihn, wir sind so beschäftigt, dass wir nicht darüber nachdenken müssen und die ganze Zeit über haben wir diese eiternden Wunden aus den Schmerzen unserer Vergangenheit. Und noch ein dritter Punkt, und der ist wichtig, die meisten Männer, vor allem diejenigen, die mit diesem Problem zu kämpfen haben, hatten keine tiefe und intime Beziehung zu ihrem Vater. Und durch ihre Beziehung zum Vater lernt man, wie man Beziehungen führt, wie man Intimität, Freundschaft, eine Verbindung zu einem anderen Menschen haben kann. Das erhält man vor allem vom Vater. Die Mutter wird als selbstverständlich angesehen, sie ist immer da, sie kümmert sich, sie liebt, aber der Vater ist derjenige, der wirklich dabei hilft, die Schablone, wenn man so will, herunterzuladen, wie man eine intime, enge Bindung mit jemandem haben kann und übrigens auch mit Gott. Denn es ist dein Bild von Gott, euer Vater ist von klein auf dein Bild von Gott. Wenn wir uns die Statistiken ansehen, kommen 70% der Pornosüchtigen aus einem emotional ungebundenen Elternhaus. Es gab keine emotionale Beziehung, vor allem nicht zum Vater, keine Offenheit, keine Vergebung. Nicht nur das, sondern diejenigen, die sich in Studien als Fundamentalisten bezeichnen, haben eine 91% höhere Rate an Pornografiekonsum als diejenigen, die das nicht tun. Falls ihr nicht wisst, was der Begriff Fundamentalist bedeutet, das sind Menschen, die sich selbst als buchstabengetreue Anhänger der Bibel bezeichnen. Wenn dort steht, dass Gott die Welt in 6 Tagen erschaffen hat, dann hat Gott die Welt in 6 Tagen erschaffen. Ich gehöre zufällig zu dieser Denkrichtung. Wenn Gott es sagt, dann glaube ich es. Und damit ist die Sache erledigt. Ich meine, so ist es gewesen. Das ist eine fundamentalistische Denkweise. Man könnte sagen, es ist eine konservativere Weltanschauung in Bezug auf die Bibel, die Religion, die Dinge Gottes. Und als ich zum ersten Mal von dieser Statistik hörte, dachte ich, Moment mal. Leute, die das haben, was ich für die richtige Auslegung der Heiligen Schrift halte, haben tatsächlich ein höheres Risiko für Pornografie? Nun, ich glaube nicht, dass es an ihrer Auslegung der Heiligen Schrift liegt oder an den hohen Maßstäben, die ihre Familie anlegt. Es gibt jedoch eine Tendenz, es gibt keine Garantie und es ist nicht unvermeidlich, aber leider gibt es in vielen Familien, die sich an strenge Normen gehalten haben, eine Tendenz zu einer emotionalen Abkopplung. Es ist rigide. Wir brauchen Regeln. Ich will hohe Standards, ich will strenge Dinge, aber wir müssen das mit Liebe, Bestätigen, emotionaler Verbindung und all diesen Dingen kombinieren. Und weil wir das nicht bekommen, haben wir ein höheres Risiko für Pornografie oder andere sexuelle Abhängigkeiten. Das sind also die Ergebnisse dieser 3 Dinge. Die meisten Männer sind, wie gesagt, gestresst oder deprimiert, weil sie keine Bestätigung erhalten haben, weil sie nicht das Selbstbewusstsein bekamen, das sie brauchen. Zweitens, erinnert ihr euch an die Wunden und den Schmerz? Wir leben mit diesen tiefen Wunden und Schmerzen und dann fehlt es uns heute tatsächlich an Intimität in unserem Leben. Wenn man darüber nachdenkt, hat uns der Teufel genau da, wo er uns haben will. Wir haben nicht nur diese völlig verzerrte Auffassung von Sexualität, die ich gerade erwähnt habe, sondern wir sind auch gestresst und deprimiert. Also greift man zur Pornografie und man erlebt ein vorübergehendes Hoch aus der Depression oder der Stress wird gelindert. Richtig? Und es ist auch ein Mittel gegen Schmerz, den die Wunden aus der Kindheit verursachen. Und nicht nur das, Pornografie ist eine falsche Intimität. Wo es uns in unserem Leben an Intimität fehlt, an echten tiefen Bindungen zu Menschen, an beziehungsmäßiger Verbundenheit, da füllt die Pornografie die Lücke. Mehr dazu in einer Sekunde. Aber Pornografie hat dann einen tiefen, tiefen Einfluss auf das Herz und den Verstand eines Mannes. Und wenn es sich nicht um Pornografie handelt, dann eben um irgendein Bild, irgendeine Lust, irgendeine Praxis. Dieses Bild taucht auf der Webseite oder wo auch immer auf. Oder man kommt in die Gemeinde und sieht eine unpassend gekleidete junge Frau und man ist dem einfach verfallen. Man kann nicht anders. Man hat diesen Reflex, den zweiten Blick zu werfen, den Blick auch nur für 1,5 Sekunden zu halten. Seid ihr jemals mit einer Stoppuhr da gesessen? Wahrscheinlich nicht. Ihr solltet euch einmal mit einer Stoppuhr hinsetzen und 1,5 Sekunden abwarten. Ihr werdet vielleicht denken, naja, das ist ja gar nicht so lang. Es wäre ungefähr so und so lang. Der Blick war schon zu lang, oder? Ich meine, in dieser Millisekunde wollt ihr, dass eure Augen davon wegschauen, wie Josef, der flieht? Und hier halten wir das für 1,5 Sekunden fest, wenn wir diesen zweiten Blick werfen, weil es unser Herz wegen aller dieser Dinge ergriffen hat. Nun möchte ich euch ein Versprechen geben, Brüder und Schwestern. Lust ist nicht unvermeidlich. Die Bibel sagt, dass Gott euch einen völlig neuen Geist geben wird. Römer 12, Vers 2. Ihr werdet durch die Erneuerung eures Sinnes verwandelt werden. Und so wird Gott durch dieses Seminar eure ganze Geschichte neu erzählen. Er wird euch zu einem neuen Menschen machen. Er wird all diese zerstörenden Tendenzen umkehren, damit ihr sagen könnt, ich kann in meinem neuen Leben wandeln. Aber vielleicht fragt ihr euch jetzt, Gott, warum? Warum hat Gott mich so gemacht? So mancher Mann, der damit zu kämpfen hat, hat das schon gefragt. Gott, nimm einfach meine sexuelle Natur weg. Ich möchte lieber nicht so sein. Warum hat Gott mich so gemacht? Nun, ich möchte eigentlich mit etwas anderem beginnen. Nun, Gott hat uns eigentlich nicht so gemacht, wie wir heute sind. Ihr wurdet nicht direkt nach dem Ebenbild Gottes erschaffen, nicht so wie Adam, der aus der Hand Gottes hervorging. Ihr wurdet nach dem Bild eurer Eltern geschaffen. Wir alle tragen auch das Bild Gottes in uns. Jesus lässt das in uns entstehen. Aber eure Eltern wurden nach dem Bild ihrer Eltern geschaffen. Deren Eltern wurden nach dem Bild ihrer Eltern geschaffen, bis hin zu Adam und Eva. Gott schuf Adam und Eva perfekt. Sie hatten eine sexuelle Natur. Ja, und wir haben auch eine. Aber unsere wurde entstellt. Warum sind wir also so, wie wir sind? Warum sind wir so, wie wir heute sind? Zunächst einmal der Sündenfall. Nach dem Fall von Adam und Eva wurde die Menschheit zu einer egoistischen Rasse. Aber dann hatten wir 6000 Jahre des moralischen Verfalls der Menschheit. Wir sind nicht besser, sondern nur schlechter geworden, was unsere moralische Natur angeht. Aber jetzt leben wir im Jahr 2014 oder danach, wenn ihr das hier später anschaut, in einer hypersexualisierten Kultur des 21. Jahrhunderts und wir akzeptieren diese Kultur und nehmen deren Gewohnheiten an. Das ist der Grund, warum wir so sind, wie wir heute sind. Gott hat uns nicht so geschaffen. Übrigens, können wir bei der Liste, die wir gerade gesehen haben, etwas gegen die ersten beiden tun? Nein, am Punkt 1 und 2 können wir nichts ändern. Aber was ist mit 3 und 4? Können wir da etwas tun? Darauf werden wir in einem späteren Vortrag zurückkommen. Wir können etwas gegen diese Dinge tun. Aber andere Männer sagen Dinge wie, naja, ich habe doch Bedürfnisse, deshalb kann ich mich so verhalten und diese Dinge anschauen. Komm schon, Scott, das ist natürlich, das ist normal. Wir Männer sind eben so. Ich will etwas sagen. Es ist wahr, dass wir Männer Bedürfnisse haben. Wir haben ein tiefes, sehr tiefes Verlangen und Bedürfnis, ein impulsives, unwiderstehliches Streben nach etwas. Wir können nicht anders, als es zu suchen. Es gibt eine Multimilliarden-Dollar-Industrie, die unsere Bedürfnisse danach ausnutzt, aber es geht nicht um Sex, sondern um Intimität. Und ich spreche nicht von sexueller Intimität, sondern von Intimität. Ich möchte heute Abend mit euch über Intimität sprechen. Lasst uns weit, weit in der Geschichte zurückgehen. Nicht in eure Geschichte, sondern in die Geschichte des Universums. Sie beginnt noch vor Genesis 1, als diese Welt geschaffen wurde. Habt ihr jemals in der Bibel in Hesekiel 28, Jesaja 14, Offenbarung 12, Vers 7 gelesen? Dort liest man von diesem Engel, der im Himmel war und Luzifer hieß, der aus dem Himmel verstoßen wurde. Warum wurde er denn aus dem Himmel vertrieben? Warum gab es einen Krieg im Himmel, wie es in Offenbarung 12 heißt? Nun, er sagte, ich werde auf den Thron Gottes steigen. Ich werde wie Gott sein. Es gab eine Rebellion im Himmel, bevor diese Erde erschaffen wurde. Wir werden gleich sehen, warum und woher wir wissen, dass es vor der Erschaffung der Erde war. Aber hier gab es einen ehrgeizigen, egozentrischen, sich selbst erhöhenden Versuch, den Thron Gottes zu besteigen. Und zwar von Luzifer, der dann natürlich zu Satan wurde. Und in diesem Prozess der Rebellion, wie in jeder anderen Rebellion, er ist der Vater der Lüge, nicht wahr? Der Teufel ist der Vater der Lüge. Und so brauchte er Anschuldigungen und Lügen über Gott und über die Regierung des Himmels vor. Er beschuldigte Gottes Charakter und Gottes Regierung, etwas zu sein, was sie nicht sind. Das war, als diese Erde erschaffen wurde. Zur Erschaffung der Erde heißt es in Hiob 38, 4 und 7, wo warst du, als ich den Grund der Erde legte, als die Morgensterne miteinander jauchzten und alle Söhne Gottes jubelten? Beachtet, da es heißt, als ich den Grund der Erde legte. Es gab also Söhne Gottes, die vor Freude jubelten, als die Erde erschaffen wurde. Es gab Wesen, die bereits existierten, als Gott den Grund für diese Erde legte. Diese Wesen waren die Engel. Die Engel, die gerade die Rebellion im Himmel miterlebt hatten, sahen diesen Streit zwischen Christus und Satan und sie schauten jetzt zu. Und sie lernten. Und Gott erschafft den Planeten Erde im Kontext dieser großen Kontroverse, dieser wahren Geschichte, in der wir uns auch heute noch befinden. Und in Genesis 1 bis 3 lesen wir, dass Gott die Erde tatsächlich geschaffen hat. Aber nicht nur für uns. Hört euch das an. In 1. Korinther 4, Vers 9 heißt es, denn wir sind der Welt ein Schauspiel geworden. Sowohl für wen? Engel als auch Menschen. Und dann wird in 1. Petrus auch das Evangelium verwiesen. Dort heißt es, dass diese Dinge sind, in welchen auch die Engel hineinzuschauen begehren. Die Engel lernen also, indem sie beobachten, was auf dem Planeten Erde geschieht, weil sie die Rebellion miterlebt haben. Viele von ihnen fragen sich vielleicht, was es mit diesen Anschuldigungen auf sich hat. Ist Gott so, wie er sagt, dass er ist? Lässt er wirklich Freiheit zu? Ist er wirklich ein Gott der Liebe? Oder ist er eine Art kontrollierender Diktator, so wie Satan ihn darstellen will? Und in diesem Zusammenhang steht auch die Erschaffung der Erde. Wir sind sowohl für die Engel als auch für die Menschen ein Schauspiel. Sie wünschen sich, diese Dinge zu sehen. Was sind das für Dinge, die sie sich tiefer ansehen wollen? Nun, warum hat Gott die Engel überhaupt erschaffen? In 1. Johannes 4, Vers 8 steht, Gott ist Liebe. Wenn nun Gott Liebe ist und Gott das einzige Wesen im Universum ist, kann Gott dann ausreichend Liebe ausüben, wenn er nicht kleine Wesen nach seinem Ebenbild erschafft? Genauso wie wir, wenn wir mehr Liebe erfahren und mehr Liebe an ein kleines Wesen geben wollen, wenn wir ein Baby bekommen, richtig? Nun, wir sind nach dem Bilde Gottes geschaffen. Er ist auch so. Er hat diese Engel geschaffen, weil er ein Gott der Liebe ist. Er will eine Beziehung. Er will in der Lage sein, zu geben. Das ist die Essenz der Liebe. Er will ein gebendes Wesen sein. Das ist es, was er ist. Aus diesem Grund schuf er die Engel. Aber dann schuf er diese Erde aus demselben Grund. Denn in Genesis 3, Vers 8 sehen wir, dass Gott die Gewohnheit hatte, in der Kühle des Tages im Garten umherzugehen. Gott erschafft also die Erde, setzt Adam und Eva in diesen Garten und dann geht er mit ihnen umher. Sie gehen zusammen. Ihr habt gehört, dass Henoch mit Gott wandelte. Nun, hier seht ihr Adam und Eva, die ebenfalls mit Gott im Garten Eden wandeln. Aber das ist nicht alles. Wenn wir weiter in der Bibel lesen, sehen wir, dass Gott bei der Erschaffung der Erde tatsächlich nicht sagte, ich werde Menschen machen. Er sagte, lasst uns Menschen machen nach unserem Bild. Lasst uns Menschen machen. Als ich das zum ersten Mal las, war ich sehr verwirrt, bis ich mich tiefer damit befasste. Gott umfasst drei Wesen, richtig? Vater, Sohn, Heiliger Geist. Gott sagt also, lasst uns Menschen machen nach unserem Bilde. Wenn Gott drei ist, dann ist Gott in sich selbst eine Beziehung. Gott selbst, auch wenn es keine Engel gibt, ist Liebe. Denn es besteht eine sich selbst liebende Beziehung voller Wohltätigkeit, in der einer gibt und der andere nimmt, um ebenfalls zu geben, um zu segnen. Das ist es, was Gott in seinem Kern ausmacht. Und es fällt mir schwer, Worte zu finden, um das zu beschreiben, denn wir sprechen hier über den Schöpfer des Universums. Das ist ein Charakter, über den wir in den unendlichen Zeiten der Ewigkeit nachdenken werden. Mit 10 Billionen Nullen dahinter, möglichen Verbindungen und Konfigurationen im Gehirn. Hier bin ich einfach nur volle Ehrfurcht vor diesem Gott. Er ist ein Wir und er sagt, ich werde den Menschen machen. Wie? Nach unserem Bild. Wir werden Menschen nach unserem Bild machen, sagt er. Wie werden die Menschen nun nach Gottes Bild geschaffen? Nun, er schuf zuerst Adam und dann sagt er, es ist nicht gut. Am 6. Tag der Schöpfung schuf er Adam und dann sagte er, es ist nicht gut. Alles andere in der Schöpfung war gut, bis zu diesem Tag. Er sagte, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Also schuf er eine Gehilfin, die zu ihm passte. Nach dem Bilde Gottes schuf er sie als Mann und Frau. Wie, in welcher Hinsicht sind wir also nach Gottes Bild geschaffen? Als Mann und Frau. Er schuf sie zu seinem Bild. Er schuf sie als Mann und Frau, heißt es. Wenn man also darüber nachdenkt, stellt die Beziehung zwischen Mann und Frau die Liebe Gottes dar. Sie demonstriert sie. Sie stellt die Liebe Gottes dar, die beziehungsorientierte Intimität Gottes, damit die Welt sie sehen kann. Was für eine schöne Wahrheit das ist. In unseren Ehen können wir tatsächlich etwas demonstrieren. Die Bibel lehrt dies sehr deutlich. Wir lesen, dass die Ehe nicht nur den Menschen hier einen Beweis für Gottes Liebe liefert, sondern sogar den Engeln, die zuschauen. In der ganzen Bibel wird die Beziehung zwischen Gott und seinem Volk immer wieder als eine Beziehung zwischen einer Braut und einem Bräutigam, einem Ehemann und einer Ehefrau beschrieben. Das ist eine Analogie, die in der Bibel verwendet wird. Braut und Bräutigam ist also ein Bild für Gottes Liebe zu seiner Gemeinde und seine Beziehung zu seinem Volk. Ist das nicht beeindruckend? Es heißt, Adam erkannte seine Frau. Dieses Wort erkannte bedeutet sexuelle Intimität in Genesis 4, Vers 1. Wir erkennen aber nicht nur unsere Frauen, sondern wir sehen in Johannes 17 nicht sexuelle Intimität, sondern Intimität. Dort heißt es, das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Adam und Eva erkennen sich also. Die Intimität in der Ehe ist ein Bild dafür, dass wir Gott kennen, natürlich in einer anderen Form der Intimität. Aber nicht nur das, sondern wir sehen auch, dass Ehemänner ihre Frauen lieben sollen, so wie Christus die Gemeinde geliebt und sich für sie hingegeben hat. Männer, warum sind wir aufgerufen, uns selbst zum Wohl unserer Frauen zu opfern? Warum sollten wir bereit sein, unsere Vergnügungen und unsere Wünsche zu opfern, um sie zu erheben? Warum sind wir dazu berufen, sie nach dem Modell der dienenden Führung zu führen? Weil Gott genauso ist. Denn das tat Jesus am Kreuz. Und die Ehe soll ein Bild dafür sein. Das ist so tiefgründig. Wir lesen auch in 1. Korinther 6, Vers 17, dass, wenn man mit einer Frau geschlechtlich eins wird, wird man eins, also ein Fleisch mit der Frau. Aber dann heißt es im selben Vers, wer aber dem Herrn anhängt, ist ein Geist mit ihm. Hier sind wir ein Fleisch mit der Frau, dort sind wir ein Geist mit dem Herrn. Seht ihr, dass dieser Vergleich klar und deutlich zu verstehen ist? Denn wir sind sowohl für die Engel als auch für die Menschen ein Schauspiel. Im Himmel wurden Anschuldigungen über den Charakter Gottes erhoben. Die Wesen im Universum, die uns beobachten, fragen sich, bitte lehre uns das. Wir wollen in diese Dinge hineinsehen. Und was sehen sie, wenn sie in diese Dinge hineinsehen? Sie können sehen, wie sich der Charakter Christi in anderen manifestiert, vor allem bei Männern, ganz gewiss auch in der Ehe. Ist das nicht wunderbar? Das ist doch eine Verantwortung, nicht wahr? Bei der Sexualität in der Ehe geht es nicht nur um die Fortpflanzung, das haben auch die Tiere. Die sind nicht nach Gottes Ebenbild geschaffen und viele von ihnen pflanzen sich sexuell fort. Gott hat uns das als eine sehr tiefe, tiefe spirituelle, emotionale Sache gegeben. Sexualität in der Ehe ist ein Schattenbild. Sie ist ein Beispiel für die wahre Intimität, die Gott mit seinem Volk hat, und sie bezeugt die Wahrheit von Gottes Charakter in diesem großen Kampf. Was ist denn nun Intimität im Kern? Sexuelle Intimität, ehrliche Intimität ist eine Art von Intimität. Aber Intimität im Allgemeinen ist nur ein Wissen. Es ist einfach eine Beziehung, ein Kennen und das Gekanntwerden. Ein Öffnen des Herzens, um tief in den anderen einzudringen. Wie ich schon gesagt habe, haben wir alle dieses Bedürfnis. Wir alle brauchen das. Wenn wir isoliert sind, sind wir alle geistig, emotional und mental gestört. Isolation bringt wirklich den Tod. Ohne zwischenmenschliche und emotionale Intimität verfällt man tatsächlich körperlich. Das kann in vielen verschiedenen Kontexten geschehen. Es könnte eine Familie sein. Es könnte ein enger Freund sein, der einem näher steht als ein Bruder. Es könnte ein Vater sein, der seinem Sohn Weisheit und Führung vermittelt, der lacht und spielt und das Leben als Familie genießt. Es gibt viele Formen von Intimität. Einem anderen nahe zu sein, ihm Herz und Verstand zu öffnen, erfahren, was ihn bewegt und antreibt, eine freundschaftliche, liebevolle, dienende Erfahrung zu machen, eine persönliche Beziehung zu jedem zu haben. Ich weiß nicht, wie ich es anders ausdrücken soll. Eine persönliche Beziehung, eine tiefe persönliche Beziehung, keine oberflächliche Sache, sondern ein gegenseitiges, echtes, wirkliches Kennen und Erkanntwerden. Die Ehe ist eine besondere, intime Beziehung. Sexuelle Intimität ist ein Ausdruck von Intimität in der Ehe. Aber Sexualität, und das möchte ich ganz klar ausdrücken, Sexualität ist nicht gleichbedeutend mit Intimität. Es gibt viele nicht-sexuelle Formen der Intimität. Und wir haben nicht das Bedürfnis, uns sexuell auszuleben. Wir haben aber ein Bedürfnis nach Intimität. Das ist übrigens der Grund, warum alleinstehende Menschen ein sehr glückliches, sehr heiliges, emotional sehr stabiles und erfolgreiches Leben führen können. auch geistlich erfolgreich, weil sie Beziehungen haben können. Sie können intime Beziehungen haben, die nicht sexuell sind, solange sie nicht isoliert sind. Das ist der Schlüssel. Und wieder die Frage, warum hat Gott mir eine sexuelle Natur gegeben? Nun, warum hat er Adam eine gegeben? Mir ist klar, dass ich eine ziemlich verdrehte, sehr übersexualisierte Natur habe, aber warum hat Gott die Sexualität überhaupt erschaffen? Nun, wir haben die Frage eigentlich beantwortet, stimmt's? Die Antwort ist, dass Gott uns eine sexuelle Natur gab, um uns zur ehelichen Intimität zu führen, einer besonderen intimen Beziehung, die uns und den ganzen Himmel über Gott lehrt. Übrigens, wenn ihr Single seid und sagt, nun, ich habe keine eheliche Intimität und strebe sie auch nicht an, was mache ich also mit diesen sexuellen Impulsen? Kommt zu den nächsten Folgen des Seminars wieder. Ich werde darüber in den Folgen 5 und 6 sprechen. Wir werden uns eingehender mit diesem Thema befassen. Aber eigentlich möchte ich hier über das männliche Gehirn nachdenken. Frauen reden viel über Freundschaft, Beziehung, all diese emotionalen Dinge. Und wir Männer sagen, nö, das ist nichts für mich. Offen gesagt fühle ich mich einfach nicht wohl dabei, darüber zu reden. Das Problem mit unserem männlichen Gehirn ist, dass es auf eine bestimmte Weise konstruiert ist. Das männliche Gehirn ist so konzipiert, dass es bei der Schönheit hängen bleibt, wie ich schon sagte, richtig? Um nicht nur das, sondern auch um ständig etwas Neues zu erleben. Wir sind für das Neue geschaffen. Wir sind dafür geschaffen, unsere Frauen tiefer zu erforschen und sie auf einer tieferen Ebene zu verstehen. Die Evolutionstheoretiker haben einen Heidenspaß damit, oder? Sie interpretieren das völlig falsch. Sie sagen, naja, offensichtlich sind wir nur Tiere und genau wie sie sind wir durch die Evolution darauf programmiert worden, so viele verschiedene Sexualpartner wie möglich zu suchen. Das war Kinsey, richtig? Man muss also nur rausgehen und promiskuitiv sein und schon ist man auf dem Niveau eines Tieres. Dem ist nicht so. Wir wurden nicht darauf programmiert, mehrere Sexualpartner zu suchen. Gott hat uns diesen Drang gegeben, in unserer Beziehung mit unserer Frau emotional und spirituell tiefgründiger und inniger zu werden. Es gibt also ständig Frisches und etwas Neues. Wir haben es völlig falsch verstanden. Das männliche Gehirn ist also eingleisig, das männliche Gehirn ist zielorientiert, das männliche Gehirn ist visuell räumlich und das männliche Gehirn liebt das Neue. Über den letzten Punkt habe ich bereits gesprochen, über das Neue, aber wir sind einseitig orientiert, wir sind zielorientiert, wir sind visuell räumlich. Denkt einmal über diese Dinge nach. Der Teufel hat damit ein leichtes Spiel, denn er nimmt diese Programmierung, die uns zur Intimität mit unseren Frauen führen sollte, und lenkt sie zu lüsternen Bildern, Pornografie und dergleichen um. Wir sind visuell räumlich gestrickt, richtig? Das Gehirn, der Verstand, die Vorstellungskraft kann ein Spielplatz für lustvolle Fantasien sein. Wir sind einspurig und zielorientiert. Wir sind fixiert und fokussiert auf diese lustvolle Erfahrung. Die Fantasie, die Schönheit, die wir darin sehen, zieht uns also an. Wie wir im ersten Teil sahen, können wir gar nicht anders, dieses Anfängliche bemerken, aber dann werden wir wirklich aufmerksam und machen diese Erfahrung. Es ist nach hinten losgegangen. Der Teufel hat dafür gesorgt, dass unsere Natur uns in den Rücken fällt, anstatt uns zur Intimität mit unserer Frau zu treiben. Ist das nicht tragisch? Eine perverse Erfahrung, die der Teufel unserem Gehirn zugefügt hat. Und hier ist das eigentliche Problem. Wir Männer sind ausgehungert, was Intimität betrifft. Erinnert ihr euch noch daran, dass wir als Kinder nicht genug erlebt haben? Und wir haben wahrscheinlich nicht einmal ausreichend Intimität mit unserer Ehefrau und unseren nahen Angehörigen. Die meisten Männer haben heute keinen engen männlichen Freund. Wir sind also ausgehungert nach Intimität. Und da wir nach Intimität hungern, leben wir in einer einsamen, sehr isolierten Welt mit unseren Videospielen, unserem Smartphone und Facebook. Aber auch schon vorher hatten wir einen Mangel an Intimität. Und wisst ihr, was dann passiert? Wir beißen beim ersten an, was sich als Intimität ausgibt. Das lüsterne Bild, die attraktive Frau, die pornografische Werbung, was auch immer es ist. Wisst ihr, was es uns auf unserer geistigen Ebene wirklich mitteilt? Es kommuniziert, es hat ein Verkaufsargument. Und das Verkaufsargument lautet, hey, ich biete dir Intimität an. Das Gehirn denkt, dass es sich auf Intimität einlässt, wenn es sich darauf einlässt. Dafür sind wir doch geschaffen, oder? Wir sind dazu geschaffen, dem nachzugehen. Aber leider lässt es den Benutzer völlig leer, weil es keine wirkliche Form der Intimität ist. Vor etwa einem Jahrhundert führte man in Amerika den Schwammspinner in unser Land ein. Man wollte eine Seidenindustrie aufbauen. Aber statt Seide zu produzieren, vermehrten sich diese Motten und zerstörten Bäume in großer Zahl. Die Behörden waren darüber sehr besorgt. Sie fragten sich, was machen wir mit den Schwammspinnern? Wie bekommen wir sie unter Kontrolle? Man setzte eine Reihe von Sprays ein, um sie zu vernichten, aber es funktionierte nicht. Doch dann fiel jemandem etwas ein. Er hatte eine Idee, wie man die Falter loswerden konnte. Man nahm den Duft einer weiblichen Motte und kapselte ihn ein. Sie schufen einen synthetischen, gefälschten Duft eines weiblichen Schwammspinners. Aber dieser gefälschte Duft war viel stärker als der eines echten Schwammspinnerweibchens. Und ratet mal, was passierte. Zur Paarungszeit beginnen die Männchen mit ihren Flügeln zu flattern und machen sich auf die Suche nach ihren Weibchen. Die männlichen Schwammspinner ignorieren die weiblichen Schwammspinnerinnen völlig. Sie suchen nach dem stärkeren Geruch. Sie konzentrieren sich auf diesen Duft, weil er ihnen das verspricht, worauf sie programmiert wurden, oder? Weil er besonders stark ist. Es war wirklich verlockend. Er saugt sie förmlich an. Was passierte dann wohl? Sie hörten auf, sich zu paaren. Die Methode war weitgehend erfolgreich bei der Ausrottung des Problems. Und wisst ihr was? Dies ist eine perfekte Analogie für das, was die Sexindustrie getan hat. Was ist die Sexindustrie anderes als eine Maschinerie von Lügen? Sie sagt, wir versprechen dir etwas. Dein Gehirn denkt, es ginge um Intimität. Aber das ist nicht der Fall. Ihr werdet dadurch in eurem Leben weniger intime Beziehungen zu anderen Menschen und eurer Frau haben. Das sehen wir uns in einer Sekunde an. Aber die meisten Männer werden sagen, ich weiß, komm schon, Scott, ich weiß, dass diese Intimität für Frauen wichtig ist. Aber mal ganz ehrlich, für Männer geht es doch nur um Vergnügen, oder? Stimmt nicht. Es wurde eine Studie durchgeführt, in der Männer befragt wurden, die Prostituierte besuchen. Dabei fand man heraus, dass 2/3 von ihnen, also die Mehrheit von ihnen, die Angewohnheit haben, immer wieder zu derselben Prostituierten zu gehen. Und in Umfragen und Interviews sprachen sie über deren Persönlichkeit. Selbst für die verdorbensten, verzerrtesten, abartigsten, pervertiertesten sexuellen Gedanken ist Sexualität noch immer schwach mit Beziehung, mit Intimität verbunden. Ist das nicht erstaunlich? Geht es nur um Vergnügen? Oder sind wir wirklich von Gott für Intimität geschaffen worden? Ich glaube ja. Nur neigen wir Männer dazu, sie zu fürchten. Wir mögen es nicht, emotional verletzlich zu sein. Was ist, wenn ich schwach erscheine? Werden die Leute wissen, wie zerbrechlich ich wirklich bin? Wisst ihr, das war nicht immer so. Wir hatten nicht immer diese vielen Schichten von Barrieren zwischen uns und unserer Frau oder zwischen uns und unseren männlichen Freunden und unserer Familie aufgebaut. Was steht über Adam und Eva geschrieben, als sie im Garten Eden waren? Es heißt, sie waren nackt und schämten sich nicht. Das symbolisiert Vollkommenheit, keine Unvollständigkeit, vollkommene Offenheit, keine Unsicherheit, nur vollkommenes Einssein, kein Selbstzweifel, keine Schichten und Barrieren und Härte. Aber dann kam die Sünde. Und als die Sünde kam, begann die Schuldzuweisung, das Vertuschen, das Verstecken und die Intimität zwischen Adam und Eva, zwischen den Menschen untereinander und zwischen uns und Gott wurde zerstört. So fing alles an und da befinden wir uns heute. Und weil wir Männer so ausgehungert nach Intimität sind, greifen wir, wie gesagt, nach dem Erstbesten, was sich als Intimität ausgibt. Wir greifen zu diesen Kügelchen, diesen synthetischen Kapseln mit dem Duft. Es ist ungefähr so. Wenn man wirklich hungrig ist und, sagen wir mal, man geht in eine Tankstelle. Der Körper braucht richtiges Essen, oder? Aber dann stellt dir die Kellnerin das köstliche, verlockende Bild eines Twinkies vor die Nase. Jetzt sagt das Gehirn, oh, das ist gutes Essen. Und man will zugreifen und es essen, weil es gut aussieht und man hat schon einmal eine Erfahrung mit Zucker gemacht und es war sehr angenehm. Frage, ist ein Twinkie ein Lebensmittel? Ich denke, wir müssen die Bedeutung von Lebensmitteln neu definieren. Ein Twinkie ist kein Lebensmittel. Nur weil man ihn kauen und schlucken kann, er gut schmeckt und teilweise im Körper verdaut wird, ist er noch kein Lebensmittel. Ein Twinkie ist ein Pseudo-Lebensmittel, eine Fälschung. Ich arbeite gerade an einem Seminar mit dem Titel Gefälschte Lebensmittel, das ich hoffentlich nächstes Jahr fertigstellen kann. Darin geht es um die Lebensmittelindustrie und die Lügen, mit denen unser Gehirn getäuscht wird. Es ist das Gleiche wie mit der Pornografie. Die Sexindustrie ist eine Maschinerie der Lügen. Sie lockt uns in dieses Programm. Hier haben wir also den Weg Christi gegen den Weg Satans. Christi Weg der Intimität und Sexualität ist Intimität. Satans Weg, Isolation. Der Weg Christi ist Selbstlosigkeit. Satans Weg, Egoismus. Der Weg Christi führt zu Frieden und Freude. Der Weg Satans führt zu Scham. Der Egoismus sagt, ich werde dich konsumieren. Ich werde deinen Wert und deine Persönlichkeiten verleugnen, entweder unbewusst oder bewusst. Du als Person bist ein Objekt für mein Vergnügen, um meinem Vergnügen zu dienen. Damit wird der menschliche Wert einer Frau erniedrigt und herabgesetzt. Steht hingegen die Selbstlosigkeit im Fokus, ist das anders. Anstelle von Egoismus sagt die Selbstlosigkeit, du bist Gottes erworbenes Eigentum. Deine Reinheit ist mir ein Anliegen. Ich möchte, dass deine Seele gerettet wird und du glücklich bist. Ich möchte, dass du im Himmel bist. Und deshalb werde ich mein Vergnügen opfern, um dich in der Reinheit vor Gott zu erheben. Mit reinen Gedanken. Mehr dazu in den letzten Folgen. Oh, wir können diese schlechten Dinge durch so gute Dinge ersetzen. Wir nennen sie Nutzer von Pornografie. Ist das nicht ein angemessener Begriff? Wir sagen, dass sie Konsumenten von Pornografie sind und wir nennen es pornografisches Material. Der Mensch wird nun zum Material degradiert, das benutzt und konsumiert werden kann. Was für eine traurige Situation, in die uns Satan gebracht hat. Pornografie zerstörte Intimität, ständiger Kontakt mit Pornografie in Studien. Oh, das ist unfassbar. Der ständige Kontakt mit Pornografie führt zu einem verminderten Vertrauen zwischen intimen Paaren, zum Verzicht der Hoffnung auf sexuelle Monogamie, zur Überzeugung, dass Promiskuität der natürliche Zustand ist, zu Zynismus in Bezug auf die Liebe oder auf das Bedürfnis nach Zuneigung zwischen Sexualpartnern und zu der Überzeugung, dass die Ehe sexuell einschränkend ist. Wenn man darüber nachdenkt, zerstört die Pornografie wahre Intimität, oder nicht? Sie wirkt all diese Dinge, die wir hier gesehen haben, und noch mehr. In einer anderen Studie wurden die Zuschauer nach dem Anschauen von pornografischen Videos in eine scheinbar nicht verwandte soziale Situation mit einer Frau versetzt. Die Männer sahen sich also Pornografie an. Dann brachte man sie in eine soziale Situation mit Frauen und beobachtete ihr Verhalten. Das Ergebnis war folgendes. Im Vergleich zu einer Kontrollgruppe von Männern, die keine Pornos ansahen, verbrachten diese Pornokonsumenten erstens mehr Zeit damit, die Berührung und den Blick ihrer Partnerin abzuwehren. Und sie unterbrachen ihre Partnerin häufiger. Das sind also Anzeichen für eine schwindende Intimität, eine abnehmende Intimität. Außerdem starrten sie ihren Partner an und sie berührten ihn häufiger. Sie sind also an sexuellen Dingen ohne Intimität interessiert. Pornografie zerstört die Intimität und führt zu Isolation. Diese Typen wollten sie nur konsumieren. Sie wollten keinen Augenkontakt haben. Sie wollten keine echte Kommunikation führen. Sie wollten sie einfach nur mit ihren Augen konsumieren. Eine Studie aus dem Jahr 2005 unter Internetnutzern zeigte eine signifikante Korrelation zwischen Pornografiekonsum und, ratet mal, Einsamkeit. Das isoliert, nicht wahr? Und Depression. In einer mir bekannten Depressionsberatungsstelle, einem Genesungszentrum für Depressionen, wurde festgestellt, dass bis auf den letzten Mann fast 100% aller Patienten, die sich in Behandlung begeben, diese Praktiken anwenden, zumindest in der Form von Selbstmissbrauch und Masturbation. Dies ist eine so häufige Ursache für Depressionen. Wir werden in der dritten Folge noch mehr darüber sprechen. Bleibt also dran. Aber wenn die Isolation in der Pornowelt die Oberhand gewinnt, kann die Seele keine Intimität haben. Intimität und Isolation können nicht dasselbe Gebiet beanspruchen. Wenn man isoliert ist, kann man nicht intim sein. Wenn man intim ist, ist man nicht isoliert. Aber wenn die Isolation um sich greift, werden wir auch von Gott getrennt. Nicht nur von den Menschen. Wir werden einsam, wir gehen allein durch diese Sache. Wir sagen, ich werde das später in Angriff nehmen. Aber manchmal müssen wir Folgendes hören. Jetzt ist die Zeit, meine Herren. Es heißt, keiner soll sich einbilden, dass es leicht ist, bestimmte Sünden erst zu kultivieren und dann wieder aufzugeben. Man kann nicht sagen, ich werde mich später ernsthafter damit befassen. Ich will nicht wirklich alles in die Waagschale werfen und all die Dinge tun, die du empfiehlst und die wirklich getan werden müssen, um diese Sache zu lösen. Ich werde mich später damit befassen. Es geht mir gerade gut. Ich habe schon eine Weile nicht mehr geschaut. Nein, macht euch nichts vor. Im Zitat heißt es weiterhin, dass diese Sünden nicht nach und nach aufgegeben werden können. Das geht nicht. Jede gepflegte Lieblingssünde wirkt sich negativ auf den Charakter aus, verfestigt die schlechte Gewohnheit und führt zu körperlichem, geistigem und moralischem Niedergang. Selbst wenn das begangene Unrecht später bereut und der richtige Weg eingeschlagen wird, ist der Betreffende durch seinen früheren Lebenswandel doch bereits so stark geprägt, dass es ihm oft schwerfällt, zwischen Recht und Unrecht zu unterscheiden. Satan nutzt jede einmal angenommene schlechte Gewohnheit immer wieder als Angriffsfläche. Wir kämpfen also auf sehr ernste und reale Weise gegen fleischliche Begierden. Begierde ist nicht per se etwas Schlechtes. Man kann etwas Gutes begehren. Als Jesus sagte, mich hat herzlich verlangt, dieses Passa mit euch zu essen. War das am Karfreitag? Das war kurz bevor er ans Kreuz ging. Mich hat herzlich verlangt, dieses Passa mit meinen Jüngern zu essen. Das Wort, das er hier benutzt, das griechische Wort für Verlangen, ist das gleiche Wort, das an anderer Stelle mit Lust übersetzt wird. War das nun ein heiliger Wunsch? Natürlich war es ein heiliger Wunsch. Wir können ein Verlangen nach höheren Dingen haben. Und ich schließe mit Psalm 37 in Bezug auf unsere Wünsche. Vertraue auf den Herrn und tue Gutes. Wohne im Land und übe Treue und habe deine Lust am Herrn. So wird er dir geben, was dein Herz begehrt. Habt ihr das gehört? Vertraue auf den Herrn. Übe Treue. Habe deine Lust am Herrn. Wenn du diese Dinge tust, wird er dir geben, was dein Herz begehrt. Befiehl dem Herrn deinen Weg und vertraue auf ihn. So wird er es vollbringen. Ja, er wird deine Gerechtigkeit aufgehen lassen wie das Licht und dein Recht wie den hellen Mittag. Das ist Gottes Verheißung an dich. Wenn ich Treue übe, wenn ich diesen Sieg und diesen Heilungsprozess bis zu seinem natürlichen Ende verfolge, wenn ich Gott auf die tiefe und intimste Weise folge, wie ich es noch nie zuvor getan habe, dann öffne ich mein Herz für Heilung. Ich sage, Gott, ich habe in vielerlei Hinsicht gekämpft, ich habe Angst, ich bin mir unsicher und ich habe Probleme mit Intimität und ich möchte Heilung, vollständige, tiefe Heilung. Nicht nur neue Verhaltensweisen, nicht nur, dass ich das nicht mehr mache, sondern ich will eine neue Erfahrung mit dir und meinen Mitmenschen, für die jeder geschaffen wurde, damit wir ein Schauspiel für die Engel sein können, damit wir Jesus wiederkommen sehen können. Das wollen wir doch. Aber das setzt voraus, dass wir uns von seiner Treue nähren, dass wir auf den Herrn vertrauen. Und dann wird er uns geben, was unser Herz begehrt, weil wir ein neues Herz und einen richtigen Geist haben werden, der nur die Dinge Gottes begehrt. Und ich weiß, das klingt jetzt unmöglich. Wie kann mein Herz allein die Dinge Gottes begehren? Ich fühle mich doch so sehr zu diesem Ding hingezogen. Bleibt dran. Bleibt in dieser Sache bei Gott. Er wird euch den Weg zeigen.